herzlich willkommen zum Waldhessen-Gebabbel. Hallo.
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 Gute.
Wir sind heute in so einer kleinen anderen Zusammensetzung. Ihr werdet es vielleicht bemerkt haben am Hallo. Lassie fehlt. Der arme Kerl kann heute leider nicht. Aber wir haben eine bekannte und starke Truppe hier zu Gast. Wir haben einmal aus der letzten Woche noch bekannt, den Yannick.
Hallo, ich bin dabei.
Und einmal den Felix. Gute.
Ja, gute.
Hallöchen. So, ja, Länderspielpause hat irgendwie keinen von uns so richtig interessiert. Deswegen haben wir auch erstmal wieder mal eine Woche ausgesetzt in der Länderspielpause. Wollen dem Ganzen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, wie es eigentlich verdient. Also eigentlich gar keine. Von daher überspringen wir den ganzen Spaß einfach, gehen aber nochmal eine Woche weiter zurück und gucken mal auf das Spiel gegen den VfB. Männer, habt ihr euch das Spiel angeguckt?
Ich habe die zweite Halbzeit nur gesehen, die erste Halbzeit dann nur noch in der Zusammenfassung und habe aber augenscheinlich genau richtig eingeschaltet sozusagen.
Ja, ich musste das in der Konferenz schauen. Das war die letzte Bundesliga-Konferenz, wo die Gaststätten noch geöffnet waren. Und da habe ich dann den Gaststättenbesuch vorgezogen und dann eben das Spiel nur in der Konferenz schauen können.
Ja, die erste Halbzeit hätte man sich tatsächlich irgendwie sparen können. Das ging schon ziemlich schlecht los und eigentlich konnten wir uns fast noch glücklich schätzen, mit einem 0-2 in die Pause zu gehen. Habt ihr euch über die Aufstellung gewundert, die da kam, oder war das so ein Ding, wo ihr gesagt habt, okay, das war eigentlich klar, dass wir genauso wieder aufstellen wie beim letzten Spiel?
Ja, es war ja so, der Sebastian Rode hat sich kurzfristig verletzt, der musste dann aussetzen. Und der Ilsanger ist ja oft gesetzt, das hat mich immer ein bisschen verärgert, sage ich mal. Und Touré war richtig schlecht drauf, Kickernote 5. Und ich hätte gerne mal wieder den Timmy Chandler oder den Da Costa in der Startelf gesehen. Und ansonsten war es aber natürlich keine Überraschung von der Startelf her.
Nee.
Gut, das hat man ja schon quasi in der letzten Folge schon mal angesprochen, was wir vermuten, wie die Aufstellung sich so ergeben wird für das Spiel. Und ich sag mal, da waren ja auch keine großen Abweichungen. Also wir haben quasi das schon fast befürchtet.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, je länger wir in dieser Aufstellung spielen, desto schlechter wird der ganze Spaß. Also ich weiß auch nicht, wir haben am Anfang ein, zwei ganz gute Chancen gehabt, haben uns das Spiel richtig dumm aus der Hand geben lassen. Und ja, nach vorne lief halt nichts. Ne? Also die Gegner stellen sich immer besser ein auf unsere Flügel. Ich habe das Gefühl gehabt, du hast eben Touré angesprochen, dass der Junge er kommt mir manchmal vor wie so ein sehr verunsichertes Schulkind, was gemobbt wird und vor die Tafel dann muss und muss dann irgendwelche Rechnungen oder Gleichungen lösen oder sowas. Der weiß manchmal nicht so wirklich viel mit sich anzufangen und ist dann sehr nervös. Manchmal hat er einen Tag, wo das richtig gut funktioniert, da muss das Umfeld aber auch passen. Und wenn ein Tag ist, wo er die Mannschaft auch mal tragen muss durch irgendwelche Aktionen oder sowas, kannst du das völlig vergessen. Zweite Halbzeit war da natürlich ein ganz anderes Bild.
Ja, es war auch so, der Adi hat direkt zur Halbzeit zweimal gewechselt. Younes kam für Zuber und Barkok kam für Touré. Und gerade Ayman Barkok hat dann
das
auch...
Das ist andersrum,
eine starke zweite Halbzeit gespielt. Barkok kam für Touré, Yannick.
Ich habe mich erinnert, dass er für Zuber kam, aber ist ja auch...
ich glaube, gut, das ist Jacke die Hose.
Und Barkok sind eingewechselt worden und Zuber und Touré sind raus.
Ja.
Da sind wir uns einig.
Und zweite Halbzeit ging dann wieder relativ stark los. 61. Minute, wie soll ich sagen, ein kleiner Geniestreich von Ayman Barkok, dieser Pass, den er da gespielt hat, womit keiner irgendwie gerechnet hatte, geht auf die Grundlinie. Jeder denkt, er macht irgendwie, versucht das Ding nochmal zurückzuspielen oder sonst irgendwas oder den Gegner anzuschießen und spitzelt das Ding irgendwie in den Rückraum zu André Silva, der den Anschlusstreffer macht und ein paar Minuten später bringt er direkt die Ecke rein. die unser Kapitän David Abraham dann zum 2-2 netzt. Ich habe da tatsächlich schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das Ding auch noch zu unseren Gunsten noch besser ausgehen könnte. Aber irgendwie hat der letzte Punch nach dem 2-2 gefehlt. Die Stuttgarter haben so ein bisschen auch nach vorne gespielt. Das haben die gar nicht schlecht gemacht. Aber zum 3-2 hat tatsächlich noch ein bisschen was gefehlt. Da hatte ich so, weiß ich nicht, da hat der letzte Punch gefehlt. Die letzte gute Chance, die richtig gute Chance, die wir hatten, kam durch meinen persönlichen großen Hoffnungsträger, der jetzt auch schon wieder, leider Gottes, während der Nationalmannschaftspause für seine Nationalmannschaft spielen musste, ist aber auch schon ein bisschen früher zurückgekommen, Philipp Kostic, in der 87. Minute eingewechselt und in der 90. Minute direkt eine Freistoßchance, ich weiß nicht, aus 35 Metern auf das Tor gezimmert. Großartig. Also davon verspreche ich mir echt viel, wenn die linke Seite wieder beackert wird durch einen Philipp Kostic.
Ja, vor allem ist aber, es ist halt auch einfach wichtig, ne? Also du hast gemerkt, dass er uns auf jeden Fall gefehlt hat. Und sag mal, bei ihm ist halt davon auszugehen, dass er mit einer gewissen Konstanz jetzt wieder einsteigen kann. Und wir haben Philipp ganz dringend gebraucht und ich denke, wir werden ihn auch, da kommen wir ja bald dazu, im nächsten Spiel auch brauchen.
Ja, absolut. Philipp Kostic, für mich einer der Hoffnungsträger. Wer war denn euer Jagdstolz oder wer kriegt euren Jagdstolz des Spiels, Männer? Also für mich ist es relativ safe, aber ich spare mir das erstmal und gebe euch erstmal das Wort. Wer war von euch euer Lieblingsspieler, euer bester Spieler, der den Jagdstolz des Spiels verdient hat?
Also ganz klar, Ayman Barkok.
Ja, ich habe dir den Vortritt gelassen, Schumi, habe aber auch nichts anderes zu berichten. Ja, also, sag mal, von mir auch letztes Mal schon hochgelobt. Ich hatte viel Hoffnung, dass er seiner ein bisschen Jokerrolle gerecht werden kann, was er auch gemacht hat. Der Frankfurter Bub hätte für mich auch den Jagdstolz des Spiels verdient.
Ja, ich glaube, genau. Da sind wir drei uns auch einig. Ayman, eine großartige Leistung. Ich habe immer Freude, wenn ich ihn, keine Ahnung, wenn man ihn so ein bisschen auf Instagram verfolgt und so weiter, dann merkst du, dass der Junge einfach Spaß hat. Der hat Freude, der ist total stolz, jetzt zur Nationalmannschaft berufen worden zu sein, macht da auch richtig gute Spiele. Ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung immer gehabt, dass er irgendwie einen Durchbruch schafft. Aber ganz ehrlich, habe ich auch vor der Saison so ein bisschen dran gezweifelt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so, also wir sind noch am 8. Spieltag und er ist Einwechselspieler, ne? Also er spielt noch nicht von Beginn an. Das, was Adi Hütter auch die letzten Wochen oder die letzten Tage so erzählt hat, glaube ich auch nicht, dass er in Freiburg von Anfang an spielt, aber das werden wir sehen. Freiburg sage ich, Leipzig. Aber da unterhalten wir uns ja später nochmal. Aber wenn Ayman Barkok von der Bank kommt, kannst du sicher sein, da kommt frischer Wind. Und durch den abermaligen Jagdstolz des Spiels, ich muss jetzt endlich die Tabelle mal fertig machen.
Ich wollte gerade fragen, wo die Strichliste ist mit unseren mit den geteilten Jagdstolz.
Ja, ich glaube, Ayman Barkok führt auf der Liste. Sind wir uns da einig? Ayman hat das Ding absolut verdient.
Ja, der wird sich auch bestimmt freuen, wenn wir dann beim letzten öffentlichen Training im Mai dann so einen ganzen Karton Jagdstolz überreichen dürfen.
Ja, ich glaube, er trinkt nicht, aber ist vielleicht für die Mannschaftskasse gar nicht verkehrt.
Ja, ich denke mal, dann muss ich eben dann der Hindi mit den Jagdstolz abfinden.
Ich sag mal, ich glaube, der macht es freiwillig fürs Team, ja.
Trinken die Österreicher auch so Kräuterkram? Ich weiß es gar nicht, bestimmt,
ja,
oder?
Also wenn jemand Kräuterkram trinkt, ja, dann irgendwas, was hinter den Alpen liegt, ja.
Hinter den Alpen oder hinter Monte Cali? Die trinken auch ganz gern mal Kräuterkram. Gen Thüringen. Gut, dann hätte ich gesagt, haben wir den Part VfB Stuttgart, das letzte Auswärtsspiel, abgehakt. Oder habt ihr zu dem Spiel gegen die Männer aus dem Schwabenland noch irgendwas zu erzählen?
Ich denke, die wichtigsten Fakten haben wir ja beackert. Und wie gesagt, es ist halt mal wieder sehr auffällig, ne, dass wir mit sehr hohen Ballbesitzanteilen, wie gesagt, trotzdem dann so einen Kampf hatten. Aber ich denke, ja, Munderputze, Leben geht weiter. Und ich denke, den einen Punkt, mit dem kann man da bei der ersten Halbzeit, wenn man sich die mehr anguckt, glücklich sein. Und gucken wir mal weiter, was uns für dieses Wochenende erwartet.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, aber dann können wir gerne noch kurz besprechen, weil, also, du merkst, also, das ist irgendwie traditionell bei der Eintracht in den letzten Jahren, ich weiß nicht, Jahrzehnten immer so gewesen, dass du gegen Mannschaften, na, Jahrzehnten jetzt vielleicht nicht, wenn ich an die schlechten Jahre denke, aber zumindest in den letzten 3-4 Jahren, wo es für uns besser läuft, dass wir gegen Mannschaften, gegen die wir das Spiel machen müssten, echt nicht so prickelnd aussehen. Und ja, dass viel Ballbesitz bei uns nicht wirklich heißt, dass das Spiel gut für uns läuft, sondern im Gegenteil, dass das Ding eher in die Buchse gehen kann. Und wenn wir unsere Punkteausbeute jetzt uns anschauen für die Spiele gegen Bielefeld, gegen Bremen, gegen Köln, gegen Stuttgart, hätten da auch gut und gerne 12 Punkte allein für die Spiele stehen können. Nun sind es jetzt, man muss sich überlegen, 4 Unentschieden gewesen, ne?
Ja, und vor allem haben wir jedes Mal 60% Ballbesitz oder mehr gehabt. Ja? Also diese These, sag mal, momentan wird sie statistisch auch unterstützt, dass halt die Spiele nicht gut laufen. Ja? Und ich sag mal, das sind eigentlich Punkte, wo du halt sagst, okay, die nimmst du normalerweise mit. Dafür haben wir ein anderes Eintracht-Phänomen, dass wir uns halt häufig gegen Mannschaften, wo sich andere sehr schwer tun, dann läuft es dann einfach. Manchmal, nicht immer.
Ja. Ja, also es ist immer noch entscheidend, wer die meisten Tore schießt. Ja. Ballbesitz gibt leider keine Punkte.
Das gibt auf jeden Fall Gelder in das imaginäre Phrasenschwein, Schumi. Wir würden dann mit dir auch dann direkt weitermachen, und zwar mit unserer Kategorie. Ja, der Meister heißt Eintracht, ein Blick in die Eintracht-Historie. Das ist jetzt in dem Fall nicht 100% richtig. Wir blicken gleich so ein bisschen in die Eintracht-Historie. Aber was uns dazu gebracht hat, ist, also im Prinzip behandeln wir gleich das Thema Spieler aus Waldhessen bei der Frankfurter Eintracht. Und darauf hat uns gebracht ein Transfergerücht, was in der letzten Woche ja für helle Ohren, für Erstaunen bei uns gesorgt hat, für unsere Damen und Herren, die bei uns im EFC kommen, aus dem schönen Waldhessen. Schumi, magst du erzählen, um was es da ging? Was hat uns da in helle Aufregung versetzt?
Ja, es kam ja im Laufe der letzten Woche das Gerücht in verschiedenen Printmedien zum Vorschein, dass ein gebürtiger Hersfelder, der aktuell noch für FC Arsenal London spielt, gegebenenfalls zur nächsten Saison zur Eintracht wechseln könnte. Und das hat uns beschäftigt. Aber gering. Also transfermarkt.de stuft die Wahrscheinlichkeit auf 33% ein, und es gibt noch das Gerücht, dass der VfL Wolfsburg oder Borussia Dortmund auch noch Interesse haben. Und wie ich das rausgehört habe, ist der Kontakt zum BVB etwas enger als zur Eintracht geworden. Ja,
ja, also quasi als Ergänzungsspieler oder Nachfolger, wie auch immer, zu Mats Hummels eventuell. Das ist ja auch so eine, die beiden kennen sich auf jeden Fall, es würde bestimmt auch irgendwo gut passen. Die Frage ist, wo passt er bei uns rein? Aber das viel Interessantere ist ja eigentlich, Schumi, wir wissen das ja alle, Waldhessen ist quasi ein großes Dorf. Man kennt sich, und du hast ja mit Shkodran Mustafi tatsächlich zusammen mal gespielt. Was ist denn das so für ein Typ?
Also auf jeden Fall ein sehr bodenständiger und disziplinierter Typ. Und ich habe auch mal mir jetzt im Vorblick auf den Podcast mal Gedanken gemacht und ein bisschen recherchiert. Also wir haben in der Saison 2005, 2006 zusammen in der C-Jugend gespielt für den SV Rundenburg und bis 2006 in den Kreisauswahlen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Und wie gesagt, er war immer ein sehr disziplinierter Typ und sehr ehrgeizig auf jeden Fall.
Sehr ehrgeizig. Hast du seinen Weg dann weiter verfolgt?
Ja, also es ging dann 2006 vom SV Rotenburg zum Hamburger SV in die Jugendabteilung. Von dort ging es dann weiter zum FC Everton in die U21. Von dort dann nach Sampdoria Genua in die zweite italienische Liga. Dann mit dem direkten Aufstieg in die Serie A, 53 Spiele, ein Tor. Von dort aus ging es weiter zum FC Valencia, 81 Spiele, 6 Tore. Und jetzt stand heute FC Arsenal, 146 Spiele, 16 Tore. Mal nebenbei.
Gar kein schlechter Wert für einen
Gar kein schlechter Wert. Und die Titelliste liest sich auch nicht so schlecht. Weltmeister 2014, zweimal englischer Pokalsieger, einmal Confed Cup-Sieger, einmal U17 Europameister und einmal englischer Superpokalsieger.
Ja, fehlt noch deutscher Meister und Pokalsieger.
Mit der Eintracht.
Mit der Eintracht, vielleicht kommt das ja noch bei uns. Nee, hast gesagt, guter, bodenständiger Typ. Auf jeden Fall. Also würde uns ja im Prinzip gar nicht so schlecht stehen. Wo würdet ihr, würde das für euch Sinn machen, tatsächlich diese Personalie? Oder sagt ihr, okay, das ist noch ein bisschen weit weg? Wenn man sich unsere Verteidigung anschaut mit Hinti, Hasebe, gut, Abraham, Tuta, Indika, Skodran ist, glaube ich, ist der Rechtsfuß? Ich glaube, der ist Rechtsfuß, oder?
Ja.
Ja, dann würde das vielleicht noch eher passen. Yannick, was hältst du davon? Ein Skodran Mustafi bei uns, bei der Eintracht, mal abgesehen vom, ich sag mal, heimischen Romantik-Flair, ein Waldhessen bei der Eintracht wieder spielen zu haben, rein sportlich gesehen.
Ja, also wie gesagt, Skodran, der Schubi hat das schon gesagt, dass ich wollte den Schubi vorher nicht unterbrechen, ja, weil sogar ich habe gegen ihn früher Fußball gespielt, ja, da war ich noch beim TSV Baumbach und da hat er noch im Bebra gespielt und ja, ich sag mal, als damals Torwart kann ich sagen, ich habe das ein oder andere Ding hat er mir reingelegt ins Netz, ja. Also schon damals ein super Fußballspieler, wie gesagt, also spielerisch sicherlich ein super Mann. Ich denke auch, er würde vom Grundsatz her bei uns in die Mannschaft passen und klar, ich sag mal, Heimatpatriotismus, da hat man natürlich gerne jemanden wie ihn dabei. Allerdings glaube ich, dass, ja, ich sag mal, Gehaltsvorstellung, wenn man aus London kommt, und dann jetzt in der Bundesliga bei uns spielen möchte, ja, ich sag mal, wahrscheinlich mit dem auseinandergehen, was man auch gerade in aktuellen Situationen wahrscheinlich zahlen kann. Ja. Ja, von daher denke ich, das wäre sicherlich ein super Mann, ja, wenn der Preis stimmt. Aber ich denke mal, da sag mal, werden vielleicht die Verhandlungsbasis bei anderen Vereinen anders sein. Und ich denke mal, deshalb sehe ich das wie der Transfermarkt, dass das eher ein unwahrscheinlicher Transfer wird für uns.
Ich glaube, zurzeit verdient er 5,5 Millionen bei Arsenal London und einen ähnlichen Vertrag wird er selbst in der Bundesliga auf keinen Fall bekommen, allein schon durch die Corona-Entwicklung und so weiter und so fort. Das trifft uns ja auch hart. Ich erinnere mich mit Schaudern an die letzten Interviews von Freddy Bobic in den letzten Wochen, wo er auch irgendwie gesagt hat, dass uns diese Krise auch trifft und dass sämtliche Ersparnisse dann auch irgendwann aufgefressen sind und diese ganzen Nummern. Deswegen ist meine Hoffnung auch nicht allzu groß, aber ich sag mal, Schumi, so eine Innenverteidigung, eine Hersfelder Innenverteidigung, dann mit unserem Neu-Hersfelder Martin Hinteregger und Skodran Mustafi hätte schon so ein bisschen was, oder? Es wäre eigentlich ganz geil.
Also auf jeden Fall, und das kann man ja den beiden vielleicht auch schmackhaft machen, die könnten dann eine Fahrgemeinschaft bilden, ja, und dass dann immer nur einer fahren muss, der andere kann sich ausruhen, ja, und das würde auf jeden Fall dafür sprechen, ja, Hindi und wie wir ihn noch genannt haben, Donny oder in der Nationalmannschaft, Musti war sein Spitzname, also Hindi und Musti, wäre schon ganz witzig, ja, und würden wir natürlich mit unserem Ursprung in Hersfeld-Rodenburg bestimmt begrüßen, ja. Aber ich halte es eben auch für unrealistisch allein, was die Gehaltsvorstellungen angeht. Und Lazio Rom ist da noch im Gespräch, ich weiß nicht, wie die finanziell aufgestellt sind, aber so London-Rom schätze ich eher als realistisch ein, als jetzt direkt zur Eintracht.
Mhm. Ja. Ob Rom, Mailand oder London. Ne? Also
ja.
Macht nichts aus. Da kann er auch nach Frankfurt gehen. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Es ist ein bisschen du hast eben gesagt, Lokalpatriotismus, ein bisschen Romantik bei uns mit dabei. Mal schauen, wie es wird. Ist ja bei manchen irgendwie verschrien als nicht ganz so sicherer Rückhalt in der Abwehr. Ich fand ihn jetzt meistens nicht so unglaublich schlecht. Er hat bei Arsenal jetzt halt in den letzten Jahren ein bisschen Pech gehabt, hat weniger gespielt, sage ich mal, Aber seine Statistiken sind nicht schlecht. Wir hätten wahrscheinlich das torgefährlichste Innenverteidiger-Duo mit Mustafi und Hinteregger. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ich glaube, eine Ehrenmitgliedschaft mit von ihm und Hinti bei uns im EFC, die wäre ihm bestimmt irgendwie safe. Die könnten wir irgendwie hinkriegen. Ich habe ja schon, ich war ja letztes Jahr in London, habe bei Arsenal mal eine Stadionbesichtigung mitgemacht und da bin ich am Spind auch von Shkodran Mustafi vorbeigelaufen und ich hatte überlegt und ich habe es dann nicht gemacht und er kriegt von mir, also ich hatte einen Art Lost Waldhessen-Schal an, ich hätte ihm das Ding einfach in den Spind legen müssen. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte halt einfach auch keinen anderen Schal mit dabei, aber ich habe ein Foto davon noch. Das kann ich euch mal zeigen, wie ich also die haben da auch so Namensschilder an den Spinden drin stehen, wie ich vor seinem Spind stehe. Und dann kriegt er von mir vielleicht auch mal eine Message, dass er sich das mal überlegen soll.
Ja, er hat ja auch letztes Jahr im Spiel in Frankfurt in der Euroleague mitgespielt, war da beim Spiel in Arsenal gegen Eintracht auch der einzige Hesse auf dem Platz und hat da zumindest ja schon mal gesehen, wie die Stimmung ist bei der Eintracht, wenn die Eintracht international spielt. Also vielleicht wird das auch ein Faktor sein, wenn wir uns vielleicht für die Euroleague oder Champions League qualifizieren könnten für die nächste Saison, dass da auch ein Argument wäre, ja, wo man vielleicht dann Gehaltseinbußen in Kauf nimmt, aber man spielt international mit Eintracht Frankfurt, ja, vor ausverkauftem Haus, wo auch ein Highlight ist, gegen eine europäische Mannschaft zu spielen, wo man den Ort nicht kennt in der Euroleague, aber eben 52.000 Zuschauer donnerstagabends daheim.
Ja, vor allem eben bei den Transfergerüchten hatten wir ja dann auch noch neben Dortmund, glaube ich, war da auch Wolfsburg ein bisschen mitgehandelt. Und ich sag mal, wenn man die Wahl hat, in so einem Haus wie in Frankfurt vor so einem Publikum zu spielen oder vor der Wechselschicht beim Heimspiel, ja, dann kann man sich ja überlegen, dass es sicherlich ein bisschen mehr Spaß machen würde, hier in Frankfurt vor der Kurve zu stehen.
Ja, Schumi hat schon das böse Wort mit EU in den Mund genommen, Europacup. Wir sind ein bisschen weit davon entfernt momentan. Ich spüre im Eintracht-Umfeld momentan so eine leichte Resignation und Deprimiertheit. Allerdings lass uns mal gegen Leipzig gewinnen, dann träumen wir alle schon wieder von der Champions League.
Das ist,
geht bei uns ja sehr schnell.
Weil mit 3 Punkten gegen Leipzig am Samstag kommen wir auch an 3, also auf 3 Punkte an Leipzig heran. Ja, und dann sieht das Ganze wieder anders aus. Sollten wir natürlich verlieren, dann haben wir natürlich einen riesen Sprung zurückgemacht, wo es dann schwer wird, wieder an die Plätze 2 bis 5 anzuknüpfen. Aber wie gesagt, mit 3 Punkten sieht das wieder anders aus.
Wo wir gerade, und jetzt spanne ich den Bogen, wo wir gerade bei Shkodran Mustafi waren, einem gegebenenfalls ehemaligen oder gegebenenfalls geborenen Hersfelder aus dem Kreis Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der unter Umständen zur Eintracht wechseln könnte. Wisst ihr denn, welche beiden Spieler bei uns aus dem Landkreis es denn auch zur Eintracht geschafft haben?
Da bin ich raus.
Naja gut, Uwe Bein, ja. Aus Längers. Und den zweiten wirst du uns bestimmt jetzt verraten.
Ja, den zweiten werde ich euch verraten. Also das sind zumindest die zwei, die ich kenne, ohne groß recherchiert zu haben. Das eine ist Thomas Rohrbach, der in seiner Jugend für Hessen Hersfeld und Borussia Fulda gespielt hat, aber auch geborener Hersfelder ist. Ist über die Zwischenstation Göttingen 05 dann im Jahr 1970 zur Eintracht gewechselt. Bis 1975 hat er da 134 Spiele gemacht, also tatsächlich in der goldenen Ära mit Hölzenbein, Grabowski und so weiter, hat mit der Eintracht in der Zeit zweimal den DFB-Pokal gewonnen, war immer in der, wir waren immer sehr knapp dabei, auch mal nach vorne in die Meisterschaftsriege irgendwie wechseln zu können. Aber ja, es hat dazu nicht gereicht, aber zumindest haben wir den DFB-Pokal gewinnen können mit ihm. Und 1975 ist er dann von der Eintracht nach Griechenland gewechselt, hat das Abenteuer Ausland mal gewagt, hat für 2 griechische Vereine in Piräus gespielt, einmal für Nikos Piräus und dann ist er zu Olympiakos. Mit denen er dann tatsächlich schlussendlich auch 1980 griechischer Meister geworden ist und dann nochmal nach Deutschland gewechselt ist zum SSV Ulm. Da hat er nochmal ein bisschen Zweitliga-Luft geschnuppert, hat er nochmal ein bisschen seine Karriere ausklingen lassen und ist dann 1981 zurückgegangen zu seinem Heimatverein der Spielvereinigung Hessen-Hersfeld. Jetzt muss ich überlegen, ist das eine Spielvereinigung? Bestimmt. Nicht, dass ich mich hier blamiere. Nein, bestimmt. Die heißen, glaube ich, heute irgendwie anders. Aber ich
die heißen heute anders und das ist eine Art Spielgemeinschaft. Es gibt Hessen-Hersfeld und die Spielvereinigung. Ja, die Spielvereinigung ist im Jahnpark angesiedelt und Hessen-Hersfeld im Kurpark und die haben praktisch eine Spielgemeinschaft lange Jahre gehabt. Wie das damals war in den 70er Jahren, das kann ich dir nicht genau sagen. Aber diese beiden Vereine.
Wenn wir jetzt an unseren zweiten, vielen Dank auf jeden Fall für die Info. Ihr seid ja im Gegensatz zu mir auch tatsächlich zwei Local Heroes in der Kreisliga-Szene. Schumi spielt wahrscheinlich noch ein bisschen höher oder hat gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt in
Frankfurt auch spielst. Nein, das Wort Kreis ist schon richtig.
Okay. Ja, dann passt das ja.
Mit der Langnesefahne an der Seitenlinie.
Ja, genau, mit der Langnesefahne den Linienrichter spielen. Klassiker.
Einen schönen Gruß an unseren Eintracht-Freund aus Heinebach, der es zu einer lokalen Berühmtheit auf Facebook geschafft hat.
Ja, ich würde auch eher behaupten, das war Schleichwerbung.
Hat Langnese das dann auch gesponsert und zumindest einen Kühlschrank voll Eis hingestellt?
Ja, eher ein Kühlschrank voller hessischem Löwenbier.
Hessisches aber, Löwenbier. Ob das so die bessere Alternative ist, weiß ich nicht. Aber gut, das ist Geschmackssache, sage ich mal. Wenn wir uns den zweiten Kollegen angucken aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Schumi hatte schon gesagt, eigentlich wahrscheinlich der bekannteste aus unserem Landkreis, der jemals für die Eintracht gespielt hat. Also weil es den meisten auch noch in Erinnerung ist, Fußball 2000, auch geprägt durch einen Namen, und zwar Uwe Bein. Uwe Bein, wisst ihr, ja, jetzt wird es nämlich interessant, wer aufmerksam den Podcast der Eintracht, also den offiziellen Eintracht-Podcast, ich glaube Eintracht von Main heißen die, genau, Shoutout an die Eintracht, gehört hat, weiß auch, wo Uwe Bein seine Profikarriere begonnen hat. Wisst ihr das noch?
Ja, beim TSV Lengers. Er ist ja gebürtiger Lengerser und, sagt man das, Lengerser? Müsste der TSV Lengers gewesen sein.
Längerer. Ich weiß es nicht. Ja, Amateurkarriere ja, seine Profikarriere hat er woanders begonnen. Sein erster Profiverein war nicht die Eintracht.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ein Verein, über den ich nicht sprechen möchte.
Ich glaube, wir. Genau, er ist 1978 vom VfB Hering als Zwischenstation zu den unsagbaren Nachbarn gegangen. Ist 1978 zu Kickers Offenbach. Hat dort tatsächlich auch 153 Spiele für die Kickers gemacht und damit, ich mag es kaum aussprechen, drei mehr als für die Eintracht. Zwischen 1978 und 1984 hat er bei 72 Tore tatsächlich geschossen. Jetzt haut es mich gerade von den Socken. Und ist dann für drei Jahre zum 1. FC Köln. Genau. Dann ist er vom 1. FC Köln zum HSV von 1987 bis 1989. Und dann für die letzten fünf Jahre seiner Karriere und dann auch seinen erfolgreichsten Titel hat er zwar nicht für die Eintracht geholt, aber während seiner Eintrachtzeit von 1990 bis 1994 bei der Eintracht gespielt und ist 1990 dann auch Weltmeister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft geworden. Genau, und mit dem 1. FC Köln war er noch im Finale des UEFA-Pokals, hat dort gegen Real Madrid verloren. Ja, Uwe Bein, was verbindet ihr mit Uwe Bein?
Ich habe mir auch zufälligerweise den Podcast angehört mit Uwe Bein, den offiziellen Eintracht Frankfurt Podcast, und ich habe das wirklich überhört, diese eine Station bei dem Verein in der Nähe von Eintracht Frankfurt. Und das ist ja heute noch so, Uwe Bein, Weltmeister 1990, ja, kommt aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, hat für Eintracht Frankfurt gespielt. Das sind so die Verbindungen, die man im Prinzip zu ihm hat.
Was man nicht vergessen darf, wo er uns auch sehr hilft als Markenbotschafter, der er ist für die Eintracht, sind seine Verbindungen nach Japan, weil er ist ja dann über die Eintracht hat er dann tatsächlich 1994 den Weg gesucht zu den wahrscheinlich bekanntesten und erfolgreichsten japanischen Fußballclub, den Urawa Red Diamonds. Hat er auch 68 Spiele dafür gemacht, 25 Tore geschossen, ist eine kleine Berühmtheit tatsächlich geworden oder eine große Berühmtheit in Japan und dort wird auch immer noch sehr, sehr positiv über Uwe Bein gesprochen.
Groß in Anführungszeichen, 1,78 ist er übrigens.
Ja. Ja, und er hat ja einen Schwiegersohn im Kader von der Eintracht, Danny da Costa. Ja, die beiden haben übrigens auch in Oberaula vor kurzem einen Fußball-Golfplatz ja, zusammen eröffnet. War in der Hersfelder Zeitung zu sehen.
Fußballgolf. Also die spielen quasi Golf mit Fußbällen und schießen das, oder was?
Genau, aha. Ja.
Spannend. Hast du sowas mal gemacht?
Nein, bin ich noch nicht zugekommen.
Nein.
Das steht quasi ganz oben auf der Liste von Sachen, die der Schumi macht, wenn die Pandemie vorbei ist, / nachdem er in der Kneipe war, ja, wenn die wieder offen hat.
Ja, es wird abgerechnet auf der Bucketlist, die After-Corona-Bucketlist, Fußball-Golf in Oberaula zu spielen. Ja, absolut. Ja, Uwe Bein wohnt, glaube ich, auch wieder in Hersfeld. Hat ja, ich weiß nicht, ob er Hinti auch dazu bewogen hat, in unsere schöne Heimat zu ziehen, wäre auf jeden Fall absolut denkbar. Hat aber auch lange Jahre eine Fußballschule gehabt. Also ist bei uns durch den Kreis auch gezogen mit der Fußballschule.
Stimmt, genau, ja.
Und unsere Freunde vom EFC Mückenstürmer, ich glaube, die hatten, jetzt muss ich überlegen, 2019 hatten die 30-jähriges Jubiläum. Und da hat sich die Eintracht auch nicht lumpen lassen, beziehungsweise Uwe Bein hat halt die 10 Kilometer von, wenn überhaupt, von seinem Wohnort zum Friedloser Giegenberg in Kauf genommen, ist da hochgekutscht und hat sich's gut gehen lassen, mit einer Zigarre und ein paar Weizenbier, hat sich zu uns gesetzt und ein paar Schoten erzählt. Sehr nahbarer Typ, sehr freundlicher Mensch. Ich glaube, der als Markenbotschafter eine absolute Bereicherung für die Eintracht, großer Fußballsachverstand. Und ja, was soll man sagen? Guter Typ, hat uns gut gestanden. Seine ersten Karriereschritte blenden wir mal aus. Uns absolut in den Fußball 2000 Zeiten in Erinnerung geblieben. Und herzlichen Dank nochmal, Uwe Bein, unsere Local Heroes und vielleicht kommenden Local Heroes. So, für die nächste Kategorie werden wir mal schauen, was wir da haben. Und zwar ist es die Kategorie
Adlerhorst Classic. Geschichten aus dem Wald.
Ja, wir machen das ja normalerweise so ein bisschen, dass wir bei den Adlerhorst Classic auf ja, Spiele gegen den kommenden Gegner eingehen, die wir schon mal hatten. Und tatsächlich ist es bei dem kommenden Gegner nicht ganz so einfach, weil die gibt es noch nicht ganz so lang und der Verein besteht, so keine Ahnung, besteht irgendwie aus 10 Leuten, Dosensport Leipzig, die, wie soll ich sagen, da gibt es keine richtige Historie zu uns. Das Einzige, was ich mal erzählen könnte, ich werde jetzt den Namen von dem Kollegen nicht nennen, aber ein langjähriges Mitglied des EFC Mückenstürmer war mal bei einem Zweitligamatch von damals Lok Leipzig, ich glaube, die hießen seinerzeit dann VfB, gegen die Eintracht. Und das muss wohl ein ganz grottiger Kick gewesen sein. Die Eintracht war irgendwie haushoher Favorit, hat alle Spiele in der Saison gewonnen. Das war aber auch noch relativ am Anfang, ich glaube auch 6. oder 7. Spieltag. Und damals war es auch noch so, dass du dich nach dem Spiel auch nochmal mit den Spielern unterhalten hast. Und damals hat der weiße Brasilianer bei uns noch gespielt, Ansgar Brinkmann, und wir hatten das Spiel abgegeben, ich glaube 1:1 war das Endergebnis, und das muss ein ziemlich grottiger Kick gewesen sein. Ich glaube, Leipzig ist dann, also ehemals VfB, mittlerweile wieder Lok, davor auch Lok, ist dann wahrscheinlich auch abgestiegen. Ich glaube, wir sind aufgestiegen, aber hat er mir die Story auf jeden Fall noch erzählt, wie er so ein kleines Streitgespräch mit Ansgar Brinkmann hatte und die dann aber sich einig waren und haben dann das Ganze irgendwie wieder beendet. Das ist eine Story, die man zumindest zu Leipzig irgendwie hätte. Ich würde, wenn euch das nichts ausmacht, kurzen Schwenk machen zu einem Spiel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten das nur mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe mal so ein bisschen nostalgisch ausgepackt. Und zwar geht es um den 9. Spieltag der zweiten Ligasaison 2011-2012. Ein Montagabendspiel, auch im Osten, auch in Sachsen, allerdings nicht bei LOK oder bei Chemie, sondern bei der SG Dynamo Dresden. Habt ihr das Spiel damals verfolgt?
Ja, das war ja ein Montagabend damals bei Sport 1 in der Übertragung. Ich war nicht mit in Dresden, aber das Spiel habe ich, so wie viele wahrscheinlich von uns aus dem Fanclub auch verfolgt auf Sport 1. Ja, war, glaube ich, Sport 1. DSF ist noch etwas länger her.
Ja, DSF noch ein bisschen länger, ja. Ja, genau, 2011, 2012. Wir hatten damals einen Bus gemacht und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir einer von zwei Bussen, zwei Auswärtsbussen waren. Gibt es ja normalerweise nicht so häufig, dass so wenige Eintracht-Fans mit dem Bus fahren. Im damaligen Glücksgas-Stadion, aber ich weiß gar nicht, ausverkauft wahrscheinlich schon mit 29.000 Zuschauern. Das ja, Besondere war einfach, weil es wegen so wenig Busse da waren, dass es einen Sonderzug gab von Frankfurt nach Dresden und dass die ganze große Crew, sage ich mal, mit dem Sonderzug gefahren ist. Und wir, einen Busfahrer, Grüße gehen raus an Marco, dabei hatten, der sich in Dresden gut auskennt. Der hat vorher schon gesagt, ich bin hier mal 1000 Touren mit irgendwelchen Rentnern zur Frauenkirche, mir braucht ihr nichts sagen, ich weiß, in Dresden kenne ich mich total aus und weiß ja, wo alles ist. Das war am Ende auch unser Glück. Der Marco hat ja quasi sich, die damals die unsere Busfirma Zilch vor größerem Schaden bewahrt, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir sind quasi am Stadion angekommen. Dadurch, dass es halt späterer Abend war und wir natürlich also eine Busfahrt nicht unbedingt so sehr trocken gestalten, hatten wir ganz gut einen im Tee, sind aus dem Stadion ausgestiegen und damals gab es, und ich weiß das noch ganz genau, da gab es diese karierten Motto-Shirts, die du da irgendwie kaufen konntest für einen Fünfer oder einen Zehner oder sowas. Es war auf jeden Fall saubillig. Das hatte so ein bisschen Kroatien-Style. Könnt ihr euch noch erinnern an die Bilder aus dem Blog mit diesen Kroatien-Trikots?
Auf jeden Fall, das war ja schwarz-weiß oder war das?
Es war schwarz, weiß und rot tatsächlich. Es waren, glaube ich, alle Farben mit drin.
Ja.
Genau, die Dinger direkt eingesackt in den Block gegangen. Und dann, es war vorher schon irgendwie angekündigt, es wird irgendwie die größte Zaunfahne der Europas, bla bla bla, irgendwie sowas wird da kommen von Dynamo Dresden, von den Dynamo Ultras und so, aber du hast schon gemerkt, es war extreme, ja, wie soll ich sagen, es war eine extreme Stimmung in der Bude. Und ich muss auch echt sagen, es war sehr viel, wie soll ich, also es schon nicht Sympathie. Ich will jetzt nicht von Hass sprechen, weil Hass ist ein sehr krasses Gefühl so, aber wir waren uns jetzt nicht sonderlich sympathisch, die Fans der Eintracht und der SG Dynamo Dresden. Hat auch so ein paar politische Hintergründe. Es gab halt auch von unseren Seiten immer mal wieder Nazis Rausrufe und wer die Hooligan-Szene zumindest von Dynamo Dresden kennt, weiß, dass die Adressaten da auch nicht die falschesten sind. Und da ging es die ganze Zeit irgendwie hin und her, auch vorm Spiel schon, dass da Leute teilweise über die Zäune gestiegen sind und da Sachen hin und her geflogen sind. Aber es war von den Eintracht-Fans auch eine kleine Mottofahrt. Es war eine Mottofahrt, die hieß damals Bomben auf Dynamo. Kann man sich im Nachgang so ein bisschen drüber streiten, ob das ein gut gewähltes Motto ist. Manche fanden es ein wenig makaber, aber das hatte vor allem mit der geplanten Choreo, der eben erwähnten, der Dresdner zu tun, die eine riesige Silhouette der Stadt Dresden zeigen sollte und auch gezeigt hat, vorm Spiel entrollt. Eine riesige Silhouette der Stadt Dresden, kann gar nichts sagen, wunderschöne Blockfahne, alles toll. So, was sie halt nicht vorher bedacht haben, ist, dass irgendein Dulli aus Dresden dieses Bild von der Vorbereitung und vom Malen dieser Fahne vorher gepostet hat. Da war schon Internet en vogue. Ist irgendwo hochgeladen worden und dann gab es 2-3 Tage vorher schon Bilder der Blockfahne im Netz zu sehen, wo sich unsere Leute haben nicht lumpen lassen und eine Blockfahne mit selbigem Inhalt gemalt haben. Nur, dass die Stadtsilhouette ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Lücken aufgewiesen hat und ja, den Rest kann man sich dann irgendwie dazu denken. Wir hatten noch so kleine, das wissen die wenigsten eigentlich, ne? Es gab neben der Blockfahne noch viel andere witzigere und makabere Geschichten. Es wurden vorm Spiel so kleine Papier-Propeller-Flugzeuge ausgebaut, die wir dann auf 3 geworfen haben. Egal.
Witze, die man vor 10 Jahren noch machen konnte.
Ja,
die Kategorie.
Ja, genau. Es war auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, als Auswärtsfan war ich selten, also eigentlich, ich würde fast sagen, noch nie so beeindruckt von der Stimmung in einem Stadion. Da muss man auch Dynamo Dresden, den Fans von Dynamo ein großes Lob aussprechen. Was in dem Bunker los ist, das ist schon aller Ehren wert. Und da hat es keine, zumindest wenn das Ding irgendwie ausverkauft ist und sind wichtige Spiele, da hat es keine Gastmannschaft leicht. So, und die Eintracht hat es am Anfang auch nicht so leicht gehabt, denn wir sind tatsächlich in der 31. Minute durch Christian Fjell in Rückstand geraten. Der hat damals auch schon gespielt, ist aber auch schon wieder fast 10 Jahre her. Hat sich aber nicht lumpen lassen und wir haben das Spiel quasi in der ersten Halbzeit noch gedreht durch Theofanis Gekas mit 2 Toren in der 35. und in der 40. Minute. Und nachdem das in der zweiten Halbzeit auch immer hitziger wurde, hat dann im Endeffekt unser, ja, großartiger Stürmer, den wir für eine Saison hatten, der, ich weiß nicht, einer der besten Zweitligaspieler wahrscheinlich, für die erste Liga war es nie richtig gut, ist dann auch tatsächlich nach der Saison schon wieder gewechselt, aber befindet sich jetzt, glaube ich, auch wieder im Kreis Frankfurt, hier bei uns irgendwo am Spielen oder in der Hessenliga oder irgendwo in der Kreisliga, ich weiß es nicht genau, vielleicht wisst ihr das, Mohamadou Idrissou. 84. und 87. Minute. Schumi, erklär mich auf, wo spielt Idrissou momentan?
Also Mo Idrissou ist vorletzte oder vorvorletzte Saison bei Rot-Weiß Frankfurt gelandet, hat es da aber jetzt auch nicht länger als 1 oder 2 Spielzeiten ausgehalten und spielt jetzt meines Wissens nach bei Viktoria Griesheim, nicht Griesheim bei Frankfurt, sondern das Griesheim bei Darmstadt. Und die spielen in der Hessenliga oder in der Verbandsliga, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Verbandsliga. Es ist Verbandsliga Süd.
Ja, ihm scheint es ja ganz gut in Hessen gefallen zu haben. Es gab, glaube ich, irgendwie so irgendwie eine stressige Zeit für ihn in Österreich. Der hat auch, glaube ich, irgendwie mal so in irgendeiner sehr, sehr unteren Liga in Österreich gekickt vor 1-2 Jahren noch. Und ist dann, ist der entlassen worden oder die waren pleite oder irgendwas war doch da. Der hat dann in Österreich irgendwie festgesteckt und wollte irgendwie nach Deutschland zurück und das war alles nicht ganz so einfach. Ja, seine Karriere ist irgendwie ein bisschen komisch zu Ende gegangen. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen bei der Kohle verzockt, ein bisschen auf großem Fuß gelebt. Gut, er hat auch große Füße. Großartiger Stürmer gewesen. Ja, hat uns da zum Sieg quasi verholfen. Mit 4-1 sind wir dann heimgefahren und hatten ja einen ziemlichen Klassiker auf Dauerschleife auf der Rückfahrt. Ich weiß nicht, ob es von Eros Ramazzotti ist. Es ist auf jeden Fall von irgendeinem italienischen Sänger, Tiamo, was wir in einer leicht abgewandelten Form auf der Rückfahrt die ganze Zeit vor uns hingetrellert haben. Es war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Abend, Fußballabend. Wir sind auch tatsächlich mit dem vollen Bus zurückgefahren. Das Einzige, was nicht mehr ganz so einfach war auf der Rückfahrt, sage ich mal, war es wütenden Dresden-Fans irgendwie auszuweichen. Wir hatten, wie gesagt, ich habe es eben auf der Hinfahrt schon erzählt, Marco, unseren großartigen Menschen, Busfahrer, der mit Ortskenntnis vertraut war und uns wir sollten mit der Polizei aus der Stadt eskortiert werden, was im Nachgang von der Polizei wahrscheinlich nicht so clever war. Wie gesagt, wir waren 2 Busse. Der eine Bus vor uns, dem wurden die Scheiben eingeschmissen mit, keine Ahnung, Steinen, Flaschen, was auch immer. Der hat auf jeden Fall ein paar Lücken gehabt, hatten wir dann auch gesehen. Und unser Glücksbusfahrer hat sich dann gedacht, ich überhole mal den Wasserwerfer, der hier vor mir steht. Ich bin doch nicht bescheuert und fahre hier in Schritttempo an den Dynamo-Fans lang. Ist dann mit leicht überhöhter Geschwindigkeit durch den Dresdner Stadtring gedonnert und hat keine Schramme abbekommen. Gut, wenn wir Menschen dabei haben mit Ortskenntnis. Das ist in dem Fall auf jeden Fall wieder ersichtlich geworden. Habt ihr so eine Marco-Story, die euch umtreibt, die ihr auch noch irgendwie loswerden wollt?
Ich weiß nicht. Ja, da gibt's ja etliche und ist ja auch unser Lieblingsbusfahrer und allein nur, wenn der Marco fährt, das ist schon ein beruhigendes Gefühl, weil man weiß auf jeden Fall, man kommt an dem richtigen Ort auf dem richtigen Parkplatz an, ja, gerade bei Auswärtsfahrten und das ist immer spaßig, ja, und ist für alles gesorgt.
Ist der Marco nicht auch nach Mailand gefahren?
Ja, auch nach Mailand gefahren, genau.
Ja, weil wir sind ja auf anderem Wege nach Mailand angereist. Wir haben ja quasi die Abkürzung mit dem Flugzeug genommen und auf dem Parkplatz vor dem Stadion habe ich natürlich dann den Bus gesehen, habe dann auch einige bekannte Gesichter aus dem EFC getroffen, unter anderem den Marco, ja, und dann musste ich ihm erstmal erzählen, ja, dass ich in der Grundschule immer mit ihm Bus gefahren bin. Ja. Mich sehr gut an ihn als den beliebtesten Busfahrer erinnere. Hat sich sehr gefreut.
Ja, ja, ja. Er ist bei uns natürlich auch einer der beliebtesten. Die eine Story, die mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, war diese Geschichte gegen Alemannia Aachen im DFB-Pokal. Ich weiß nicht, Schumi, warst du da mit?
Ich war dabei. Das war ein oder zwei Tage vor Heiligabend. DFB-Pokal, wir sind, glaube ich, in der Verlängerung ausgeschieden. Kann das sein?
Ja, ja. Ja. Nee, im Elfmeterschießen tatsächlich.
Elfmeterschießen, okay. Ja, ja. Gab alkoholfreien Glühwein, das weiß ich noch.
Ja, es war, vor allem war es bitterkalt. Also wir sind dann nachts irgendwann heimgefahren. Ich weiß nicht, das Spiel war, dadurch, dass es Elfmeterschießen gab, erst gegen 11, 12 irgendwie zu Ende. Und ich weiß nicht, wir waren irgendwie zwischen 3 und 4 irgendwann
ja, man
daheim.
Ja, auch 5 Stunden oder so, glaube
ja,
ich.
Eben, ja, eben, genau. Und mitten in der Woche, weil DFB-Pokal. Und es wollten alle irgendwie heim. Und es gab, ich habe eben schon gesagt, Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, Blitzeis, es hat geregnet, es war ja arschglatt
es lag
draußen.
Auf Schnee, es lag auf Schnee.
Ja, ja, und Marco hat nur die linke Spur benutzt. Mit einem Affenzahn, ich habe in der ersten Reihe gesessen, ich hab dann irgendwann versucht einzuschlafen, weil ich gedacht habe, entweder schläfst du jetzt ein und du wachst wieder auf und alles ist gut, oder du kriegst nicht mit, wenn der Marco vor dem Baum brettert, das ist wahrscheinlich besser. Aber er hat uns alle irgendwie immer doch wieder heil nach Hause gebracht. Das Einzige, was er da noch gesagt hat zu uns, als wir dann ausgestiegen sind, yo Leute, herzlich willkommen wieder zurück in Hersfeld. Ihr könnt jetzt aussteigen, guten Morgen und passt auf, ist glatt draußen. Ja, da kann man schon so ein paar Storys irgendwie auspacken. Gut, schön, dann bleibt uns eigentlich nur noch
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
So, jetzt habe ich hier die ganze Zeit vor mich hingeschwafelt in Adlers Classics, habe euch Dynamo und den ganzen Spaß näher gebracht. Jetzt wollen wir tatsächlich mal gucken auf das Spiel am kommenden Samstag, morgen gegen die Dosen aus Leipzig. Männer, wie sind eure Erwartungen an das Ding? Es muss eine Steigerung geben, was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig.
Ja, wir haben ja dieses Jahr in Frankfurt die Leipziger schon zweimal geschlagen. Ja, einmal in der Rückrunde der letzten Saison und einmal im DFB-Pokal. Und wir haben daheim gegen RB immer sehr gut ausgesehen, 3 Punkte geholt. Und das motiviert mich auch, dass wir auch morgen, sage ich mal, gegen 20.15 Uhr als Sieger vom Platz gehen.
Ja, tatsächlich. Seid ihr so positiv gestimmt nach den letzten Spielen?
Ja gut, also wir haben ja vorhin schon mal, ja, ich sag mal so ein bisschen, ich will das nicht den Fluch nennen, ja, aber wir haben das schon mal ein bisschen beleuchtet, dass wir uns bei Spielen, wo wir uns eigentlich, wo jeder andere sagt, ja, gegen die musst du Punkte holen, dass wir uns da manchmal schwer tun und wie gesagt, bisher mit Leipzig lief das eigentlich immer ganz gut. Natürlich bleibt da immer so ein bisschen, ja, Unsicherheit, aber ja, wie gesagt, die aktuelle Jahresstatistik zeigt auch, Möglichkeiten haben wir morgen. Und ja, ich denke, die Mannschaft weiß auch, dass jetzt Leistung wichtig ist, ja, dass wir die Punkte gut gebrauchen können. Und ich sage mal auf dem Papier, ja, du spielst gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Aber wie gesagt, ich denke, da ist trotzdem für uns einiges drin morgen.
Ja, die letzten Spiele, wenn ich mir das hier angucke, RB, Moment, jetzt muss ich auch mal gucken, gegen Gladbach verloren tatsächlich. Ich jetzt soweit, gegen Gladbach verloren mit 1-0, gegen Manchester United verloren mit 5-0, aber gegen Paris Saint-Germain vor zwei Wochen 2-1 gewonnen tatsächlich und dann wieder gegen den SC Freiburg 3-0. Spielen eigentlich eine relativ konstant gute Saison. Bisher gibt es so ein, zwei Ausreißer nach unten, haben aber relativ überzeugend bisher, sind bisher relativ überzeugend aufgetreten. Haben wir aber auch, wenn man ehrlich ist, in der Bundesliga noch nicht so die krassen Gegner vor der Brust gehabt. Wenn ich mir das hier angucke, knapp gegen Augsburg gewonnen, gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Mainz gewonnen, Leverkusen unentschieden, Schalke gewonnen, Augsburg gewonnen. Ja, die haben also bis auf Gladbach und Leverkusen, sage ich jetzt mal, wo sie beide Spiele wo sie bei beiden Spielen nur mit einem Punkt rausgegangen sind, jetzt nicht so krass überzeugt, obwohl sie dann doch in der Tabelle auf Rang 2 stehen.
Ja, und was du natürlich, Stefan, nicht vergessen darfst, die haben natürlich nächste Woche Dienstag auch noch einen anderen Termin, ja, auf den die sich ein bisschen vorbereiten müssen. Und also ich sag mal, die haben morgen zwar Pulver, was sie verschießen können, aber da, sag mal, das Fass muss noch ein bisschen gestopft bleiben, weil die Dienstagabend spielen sie, glaube ich, wieder auswärts in Paris.
In Paris, genau.
Und ja, ich sag mal, auf dem internationalen Parkett, ja, da weißt du, dass das natürlich für die Mannschaft auch extrem wichtig sein wird. Und von daher, ja, denke ich mal, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie morgen auch, ja, ich sag mal, ein bisschen vorsichtiger sind, als man das mit einer Woche Pause dann danach machen würde.
Genau, also wir hatten das ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen gehabt. Leipzig hat ein sehr straffes Programm bis Weihnachten und vier angeschlagene Spieler, Orban, Halstenberg, Upamecano, Mukiele, die haben alle vier muskuläre Probleme. Die Einsatzfähigkeit wird sich kurzfristig entscheiden. Und dann Dienstag der nächste Termin in der Champions League. Das könnte uns vielleicht in die Karten spielen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die gegebenenfalls nicht so eingespielt ist, dass da zwei, drei Spieler dabei sind, die die Chance bekommen, die bisher noch nicht gespielt haben. Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut. Angelino mit 3 Toren, Forsberg und Paulsen mit 2. Und das sind auch so die, also Forsberg und Angelino, so die Top-Spieler. Ja, Scorerpunkte liegen sie vorne mit dabei, gute Kickernoten. Und ja, das ist nicht so absolut so ein Top-Wert. Und wir dagegen, Silva, 5 Tore, 7 Scorerpunkte und auch eine gute Kickernote. Und mit Bastos noch dabei. Also wir können den schon ein Bein stellen, bin ich fest von überzeugt.
Ja, der Nagelsmann hat eben gestern auf der Pressekonferenz noch gesagt, sie sind motiviert bis in die Haarspitzen. Ihnen fehlt noch ein Sieg in Frankfurt quasi für ihre Vereinshistorie und es wird Zeit, das jetzt zu ändern. Wie geht ihr mit solchen Kampfansagen um? Nehmt ihr sowas ernst oder denkt ihr, ach, der Nagelsmann, der lasst den Lauch labern?
Ja, immerhin finde ich das sehr gut, dass ihm das bewusst ist, dass er in Frankfurt mit RB noch keine Punkte geholt hat. Ja, das scheint ihn wohl zu beschäftigen. Und ich denke mal, das wird auch so bleiben, ja, dass er auf jeden Fall mehrere schlaflose Nächte haben wird, wenn er wieder aus Frankfurt zurückfährt nach Leipzig.
Ja, und natürlich umso trauriger stimmt mich das, dass wir morgen, ja, sag mal, nicht die Ränge füllen können, um die Dosen quasi nach Hause zu schreien. Aber wie gesagt, also ich denke, auch ein Julian Nagelsmann, das ist sicherlich bewusst, ja, sag mal, wo er seine Prioritäten zu setzen hat. Und ja, ich denke, wie gesagt, es wird uns irgendwo in die Karten spielen können. Und ja, ich sag mal, so ein Spiel wie morgen, ja, das entweder läuft das oder es, also entweder läuft es gar nicht oder es läuft richtig. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir spannende 90 Minuten erleben werden und ja, ich sag mal, dann am Ende mit 3 Punkten uns auch wieder ganz nach oben vorarbeiten können.
Ja, fast schon prophetisch hat Nagelsmann auch auf der Pressekonferenz gesagt, gegen uns hat Frankfurt immer in einer anderen Grundordnung gespielt, daher ist es schwierig, ihr System vorherzusagen. Wie sagen wir denn unser System vorher, Männer? Wie würdet ihr denn aufstellen? Tor ist klar, Abwehr, weiß ich nicht. Wie sieht es bei euch aus? Fangen wir von hinten nach vorne an.
Ja, also Rode ist noch fraglich. Das weiß man noch nicht, ob er spielen kann. Kostic wird für Zuber wieder in die Startelf rücken und Barkok bekommt vielleicht den Vorzug für Touré. Ja. Und das wäre schon auf jeden Fall schön, wenn der Sebastian Rode spielen könnte. Sebastian Rode auf der 6 mit Dominik Kohr. Dahinter die Dreierkette, Hinteregger, Hasebe. Und ich würde mir den Chandler wünschen. Ja. Und davor.
In der Innenverteidigung?
Ja, das kann er auf jeden Fall auch.
Okay.
Ja, oder natürlich Abraham, ganz klar. Habe ich jetzt vergessen. Ja. Sturm, Dost und André Silva ist natürlich auch ganz klar. Kamada dahinter. Younes, sagtest du, Stefan, ist nicht einsatzbereit.
Genau.
Der arme Kerl hat es erwischt. Corona positiv getestet. Ja, leider morgen keine Option. Ich hätte ihn gerne tatsächlich mal als Alternative von Daichi Kamada gesehen. So, weil also Kamada, so gut wir ihn finden, ist relativ gesetzt momentan. Aber ich hätte gerne ein paar andere Impulse gehabt und ich glaube, das Duo Barkok-Younes ist schon spannend und kann auf jeden Fall uns, ob in diesem Jahr noch oder auch im nächsten Jahr noch, vor ein paar, ja, interessante Spiele stellen und könnte mal ganz interessant werden. Leider für morgen keine Option.
Ja, Felix, was du angesprochen hast, auch ganz interessant. Timothy Chandler hinten drin. Ja, also ich denke, das wäre auch mal deutlich wieder eine Option. Ich glaube, der ist bisher auf 3 Einsätze gekommen jetzt in der laufenden Spielzeit. Und auch ganz interessant, ich habe die Tage einen Artikel gelesen, hat auch gesagt, er würde gerne in Frankfurt dann seine Schuhe an den Nagel irgendwann hängen und hier seine Karriere beenden und hat gar keine Lust, was anderes außer den Adler auf der Brust zu tragen. Und ja, wie gesagt, ein sympathischer Spieler und denke auch von der Form her durchaus wäre der morgen einsetzbar.
Spannend, hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hätte es bei der Verteidigung erstmal gelassen, wobei ich dann überlege, Abraham Tuta, was da irgendwie Sinn macht, aber bei den Stürmern, die RB auch aufbieten kann, mit einem Andrelino, der ja schon seine Goalgetter-Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat, ist jetzt nicht der Größte, aber dafür technisch extrem versiert, sehr schneller Spieler, kann man sich überlegen, was man da macht. Ich würde es wahrscheinlich erstmal bei der Innenverteidigung, so wie sie, oder bei der Verteidigung insgesamt, so wie sie ist, belassen. Kostic natürlich in die Startformation setzen. Beim Thema Rechtsaußen bin ich mir unsicher. Ich glaube nicht, dass Touré spielt. Einfach weil er hat es jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Adi Hütter gibt ja Spielern nach einem schlechten Spiel auch mal gerne noch ein zweites und ein drittes. Dabei hat er jetzt 4 schlechte Spiele, die er nicht gestochen hat, nachdem er am Anfang doch auch wieder gut gespielt hatte. Und ich wahrscheinlich ist eher so ein Mann für die Viererkette. Außen ist er vielleicht gar nicht verkehrt, aber ich sehe ihn auf der Position, wo er die letzten Spiele gespielt hat, nicht mehr. Da ist halt die Frage, ob auf der Position vielleicht ein Timmy Chandler Vortritt erhält, wobei mich das auch wundern würde, weil er eigentlich die letzten Spiele gar nicht gespielt hat. Ob ein Eamon Barkok kommt, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ein Adi Hütter sich denkt, ich brauche eigentlich einen defensiv denkenden Spieler auf so einer Position. Philipp Kostic hat das gelernt. Ich weiß nicht, ob Eamon Barkok das auch kann. Also, du hast halt schon gemerkt, auch gegen den VfB, dass wir zumindest hinten dann auch anfällig geblieben sind, sage ich mal. Also Eamon hat schon ein paar gute Bälle vorne geholt, hat großartig nach vorne gespielt. Ich weiß nicht, wie das in der Rückwärtsbewegung ist. Ich könnte mir vorstellen, das wäre wahrscheinlich eine Überraschung, ich könnte es mir trotzdem vorstellen, dass Danny da Costa vielleicht mal wieder auf der rechten Außenbahn die ein bisschen beackern kann. Ich glaube, er hat damals hat immer gute Phasen gehabt. Die guten Phasen, die er hatte, haben zumindest länger angedauert als bei Amami Touré. Ich könnte mir vorstellen, dass er rechts außen übernimmt und ja, dann kommt es halt drauf an, ob Seppel Rode wieder fit wird. Dann wird es gegebenenfalls auf das defensive Mittelfeld Rode Chor drauf hinauslaufen, was ich hoffen würde. Ansonsten wird es wieder unser Spezial defensives Mittelfeld gegen den VfB mit Chor und Ilsanka. Ich weiß nicht, ob wir uns sowas wünschen sollten.
Aber die Brilsor steht ja auch noch zur Auswahl. Der ist eingewechselt worden, auch im letzten Spiel für Ilsanka in der 80. Spielminute. Also gegebenenfalls könnte auch, wenn Rode nicht spielt, Brilsor und Dominic Chor auf die Sechserposition rücken.
Sicher spannend. Also ich glaube auch, dass wir, also ich hoffe, ich meine, Adi hat zu Recht in den letzten Spielen auch ein bisschen Kritik einstecken müssen, dass er nicht so innovativ war mit seinen Aufstellungen in den letzten Spielen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich da von die Kritik unsagbar viel zu Herzen genommen hat, aber ich glaube, er hat halt auch selbst gesehen, dass er da ein bisschen was mal verändern muss und Julian Nagelsmann hat ja selber auch gesagt, gegen die Eintracht oder gegen RB hat die Eintracht immer irgendwie anders gespielt wie sonst, von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich würde wahrscheinlich drauf setzen mit einer Innenverteidigung mit Chor und Rode und Danny da Costa auf den Außen. Mal gucken. Mir würde Barkok tatsächlich besser gefallen. Die Frage ist aber jetzt gerade nicht, was mir besser gefällt, sondern was vielleicht aufgestellt wird. Von daher gucken wir mal, was kommt. Vorne brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Kamada Dost Silva. eure Tipps, Männer, für das Spiel gegen RB. Wie sieht's aus?
Ja, ich beginne mal und nehme das klassische 2-1 für die Eintracht.
Herr Schubi, vielen Dank. Das war meine Idee eigentlich. Da ich ein bisschen was anderes tippen möchte als der Schubi, gehe ich mal von so einem ganz dreckigen 1-0 für die Eintracht aus.
Oh, 1-0, 2-1. Ich setze mal, weil ich ja generell als Tipp-Pessimist bekannt bin, wobei ich im Real Life eher zu den Optimisten zähle, tippe ich aber mal auf ein 2-2. Die ewige Unentschieden-Serie geht weiter, wobei wir damit besser leben können, auf jeden Fall wie gegen Bielefeld, Köln, Bremen und gegen den VfB Stuttgart. Juti, dann hätten wir eigentlich alles soweit geklärt. Ich hoffe, dass Lassie eventuell wieder mit dabei ist und wir unseren Stamm gegebenenfalls auch ein bisschen erweitern können. Wir freuen uns auf jeden Fall von Feedback von euch. Schreibt uns gern an, was ihr gerne für Themen hören wollt, was ihr für Storys mal hören wollt, was ihr vielleicht für Kategorienvorschläge habt, wenn ihr selber mal mit dazukommen wollt. Ich weiß, wir haben sehr viele Fans von unseren Freunden, von den Mückenstürmern. Ich schicke das immer auch unserem Podcast meinen lieben Freunden aus Tübingen. Gäste sind natürlich auch herzlich willkommen und Tipps von unseren Gästen, die wir auch teilweise schon eingearbeitet haben. Vielen Dank auch für das viele positive Feedback. Und ja, das wär's von uns. Habt ihr noch was, was ihr mitteilen wollt?
Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich hier wieder mit dabei sein durfte. Macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich kann da auch nur noch mal appellieren an unseren Fanclub, den EFC Hartwald Hessen. Wir haben da echt einige, die auch sehr dafür gemacht sind, mal hier als Gastredner mit dabei zu sein. Und dann wird das auf jeden Fall ein sehr informativer und spaßiger Podcast bleiben.
Darf mich auch bedanken und ja, bleibt eigentlich nur zu sagen, auf ein schönes Wochenende und ja, morgen hoffentlich 3 Punkte.
3 Punkte, damit können wir leben. Arrivederci und bis bald. Ja.